In der Super League ist plus minus die Hälfte der Saison gespielt. Die Young Boys sind gnädig und lassen immer nur entweder der Jordan Sibachö oder der Jean-Pierre Nzame einen Hattrick schiessen. Der FCZ sorgt sich um die Spannung im Abstiegskampf und lässt darum 3 Punkte in Verdutz. In Basel findet der Trainer auf einmal, die auf dem Feld stehen, seien schon auch ein bisschen für das Resultat zuständig. Und wir fragen uns, ist jede Erklärung zu den Hilfsgeldern für Fußballclubs affront perdu? Ist es reine Berechnung, wenn ein Spieler wie der Valentin Stocker in ein Fernsehmikrofon bellt? Und hat die Verletzung von Blerim Cemaili können verhindert werden, wenn man einfach ein bisschen mehr auf unseren Podcast hören würde? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von TAM Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Unter anderem ist der Kai Foso zugeschaltet. Kai, du hast mir verraten, dass es dir so langweilig ist, dass du inzwischen wieder Aktien handelst.
Genau, ja. Ja, ich habe das vor einem halben Jahr angefangen, also ein Trading-Konto eröffnet und ja, es macht mir schon recht Spass. Also ich bin halt auch sehr interessiert. Ich lese über die Unternehmen ja, tagelang, stundenlang und ja, bis ich mich entscheide, zu mal etwas kaufen.
Und ich nehme an, GameStop hast du, bist voll eingestiegen, oder von Anfang an? Du als alter Redditor.
Das habe ich ganz nah verfolgt und habe es dann jemandem gesagt, der auch mit Aktien handelt, und der ist dann eingestiegen und hat recht Geld gemacht damit. Aber ich selber habe keinen Mut gehabt.
Dann ist aus dem Wallis zugeschaltet Samuel Burgner. Samuel, viele haben mich gefragt, wie geht es eigentlich der Eisbahn?
Die Eisbahn hat sehr, sehr stark gelitten in den letzten Wochen, also beziehungsweise vor allem in der letzten Woche. Und aber seit gestern Nachmittag um 3 ist es wieder sehr, sehr kalt und heute Morgen habe ich schon ungefähr 5 Stunden geschafft. Das kann sich ja ein ehemaliger Fußballer und 2 gut situierte Fußballjournalisten kaum vorstellen, was ich heute Morgen schon alles gemacht habe. Aber es läuft wieder. Jetzt ist die Woche kalt, jetzt kommt halt die Sonneneinstrahlung noch. Das ist ein anderes Problem, aber wir geben Gas.
Gut situierte Fußballjournalisten, damit ist der Thomas Schifferle angesprochen, der in Zürich sitzt, zwischen seinen Luxusbüsen.
Das sind's.
Thomas, wir müssen heute schnell schwätzen, weil du hast ein Date mit GC, oder?
Genau. Sie gehen auch die Enzen malen, haben das Gefühl, sie müssen sich erklären. Ich bin gespannt, was sie alles zurechtzubügen haben in der Öffentlichkeit.
Der Paul hat sich bei mir gemeldet, er war nicht ganz zufrieden gewesen mit deiner Einschätzung von GC. Das letzte Mal, beziehungsweise nicht unbedingt mit der Einschätzung, sondern dass du einfach den Peter Pusic weggelächelt hast. Und er hat mir geschrieben, seit seiner Jugend bei GC ist der Peter mehr als 100 Spiele und ist mit GC abgestiegen und geblieben. Also das ist schon eine Identifikationsfigur.
Ja, das ist sensationell. Nein, Paul, hast recht, ist alles in Ordnung. Ich nehme alles retour und behaupte das Gegenteil.
Nur mit dem Peter?
Sonst behaupte ich das Gegenteil nicht, nein.
Okay.
Die Meinung ist gemacht, einmal vor der Hand.
Lasst uns doch mit etwas furchtbar Kompliziertem einsteigen, damit alle schon mal gut können, die es zu oben hören, damit die gut können einschlafen im Bett. Wir schwätzen nochmal über Affront Perdu Beitrag.
Wir haben genau das gemacht, was die Club, die Liga, Eishockey und Fußball wollen. Und jetzt rufen immer noch ein paar aus und für das habe ich ein wenig Verständnis. Die Schweiz nimmt wahnsinnig viel Geld in die Hände im Vergleich zu anderen Ländern. Aber die Schweiz macht hier Auflagen. Und ich finde das persönlich eigentlich nicht schlecht.
Das war Matthias Ebischer, der SP-Nationalrot, der auf SRF Auskunft gegeben hat zu diesen Affront Perdu-Geldern, die eben eigentlich fast niemand nimmt im Fußball, im Gegensatz zum Eishockey. Und wir haben ja schon mal darüber geschwätzt in dieser Sendung und es haben wir auch jetzt ganz viele Leute geschrieben, via florian.ratz@tamedia.ch und auch über Instagram, dritte.halbzeit.podcast. Und offensichtlich ist das Informationsbedürfnis da immer noch zu diesen Affront Perdu-Beiträgen. Der Adrien hat mir zum Beispiel geschrieben, ob es nicht ethisch, moralisch ein bisschen schwierig ist, wenn ein Club wie der FC Basel Affront Perdu-Gelder nimmt und dann irgendwie noch 2 Spieler im Winter dazu holt. Das ist zum Beispiel eine Frage, die gekommen ist. Eine andere Frage, die gekommen ist, ob es nicht schwierig ist, wenn man sozusagen doppelt Geld bekommt und so weiter und so fort. Also lasst uns doch schnell nochmal einsteigen. Also was im Moment hätte können, oder was bis am 31. Januar hätte können beantragt werden, das ist die erste Tranche an Affront Perdu gelten. Das wäre der Ersatz für die entgangenen Zuschauereinnahmen von Oktober bis Dezember. Und interessanterweise haben das im Fußball nur drei Clubs aus der Super League gemacht, während es im Eishockey aus der höchsten Liga 11 Clubs gesehen sind. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen darüber unterhalten, an was das liegen könnte. Wo wollen wir bei dem ganzen Aufdröseln anfangen? Ja,
wahrscheinlich am Ende. Nein, es ist so kompliziert. Und was man muss wissen, wenn man die Gelder beantragt, man muss einen Wust an Papier erledigen. Also was zumindest wie ich es gehört habe, braucht man also etwa zwei Wochen, bis man die Papiere ausgefüllt hat, um an die Affront-Perdu-Beträge anzukommen. Also es ist nicht einfach so, dass man da kann sagen, die Hand aufheben wie in der Schule und sagen, ich möchte jetzt ein bisschen etwas, sondern man muss also da ziemlich viel Material liefern, dass man an das Geld ankommt. Und ich frage mich halt einfach schon auch, warum so ein Papiertiger wieder nötig ist, wie das ja auch in der üblichen Wirtschaft der Fall ist. Wenn ich lese, was ein Restaurantbetreiber, ein Beizer, wie man in Zürich würde sagen, muss an Papier liefern und Nachweise bringen, dass er irgendwann mal das Darlehen bekommt. Das finde ich einfach alles ja, sehr, sehr mühsam. Und es wird immer vom Bund ausgerufen, ja, wir helfen, das Geld ist ja da, aber bis man an das Geld ankommt, ist man wahrscheinlich verlumpet.
Also, ich glaube, es ist halt ein fußballspezifisches Problem. Und der Vanja Greuel hat das gestern bei SRF relativ klar gesagt, wenn von 12 Super League-Clubs sind es 12?
Sind es, glaube ich, nur 10, oder?
Ich habe aufstocken. Hättest du aufstocken, damit sie ja nicht abschneiden
kann. Politische Unterwanderung.
Es dürfen ja nur 9 beantragen. Vaduz darf ja nicht beantragen.
Das stimmt, genau. Vaduz darf nicht. Ja.
Wenn aber von diesen 9 nur 3 das Geld überhaupt beantragen und noch nicht einmal davon zu reden, dass es bekommen, dann gibt es ja irgendwo ein Problem. Das hat der Vanja Greuel von IB gestern relativ klar gesagt. Und da ist auf der anderen Seite das Eishockey, wo die Leute das beziehen, und es ist wahnsinnig kompliziert, aber ich glaube, es hat auch sehr stark mit dem Markt und mit dem Transfermarkt zu tun. Ich meine, Eishockey in der Schweiz ist ein in sich geschlossener Markt. Wenn man sagt, jedes Salär, das über den 148'000, wenn ich mich nicht irre, ist, um 20% gekürzt wird, ist der Spieler an einem relativ kurzen Hebel, weil er kann praktisch nur innerhalb von der Liga wechseln, also Spielerwechsel von der Schweizer Eishockey-Liga nach Deutschland, Frankreich und in skandinavischen Ländern sind sehr, sehr selten. In den NHL schaffen es nur die Besten. Also man ist wie auf die eigene Liga angewiesen. Wenn da alle zusammen jetzt die Salär reduzieren, dann ist es völlig klar, dass man da mitspielen muss. Im Fußball hingegen, wenn IB ein Jean-Pierre Insame oder wem auch immer muss sagen, oh Kollege, jetzt müssen wir die Salär leider um 20% kürzen, dann ist der Mohren weg, wenn er irgendeine Möglichkeit hat. Und ich glaube, darum ist es auch völlig paradox, dass man Eishockey mit Fußball das in den gleichen Topf wirft und quasi die gleichen Bedingungen stellt für die Affront-Perdu-Beiträge. Also ich glaube, es funktioniert einfach im Fußball so nicht. Es ist nicht marktgerecht. Und irgendwo, und das hat der Vanja Greuel gesagt, müssen wir einfach in diesem Markt noch mitspielen. Also IB als Schweizer Meister muss irgendeine Grundlage haben, für international konkurrenzfähig zu bleiben.
Was natürlich auch noch dazu kommt, im Fußball hast du auch noch Ablösesummen. Also wenn ein Same geht, dann verdient IB 5 Millionen. Im Eishockey, wenn einer geht, also da habe ich jetzt noch nie von einer Ablösesumme gehört. Ich kann mich täuschen, aber das sind sicher nicht die gleichen Beträge im Spiel. Und dann verstehe ich dann halt nicht, warum er nicht vielleicht genau dort ansetzt. Zum Beispiel sagt, okay, ihr dürft vielleicht jetzt nicht mehr Transfers machen, wo euch mehr als 1 Million oder 2 kostet. Es gibt viele andere Sachen, die im Fußball schief laufen. Abgesehen von den Spielerlöhnen. Also die Spielerlöhne sind sicher kein Problem.
Wobei, welcher Club in der Schweiz zahlt schon noch Transfersummen? Also
ja, im Moment natürlich nicht, aber du hast es ja auf 5 Jahre raus. Also wenn man Auflagen machen will, dann kann man sagen, tünt wirtschaftlicher denken, kaufen nicht irgendwelche Spieler für 3 Millionen, tünt nicht irgendwelche Spielervermittler noch eine halbe Kiste in Arsch shoppen und machen nicht Verträge mit Spielervermittlern über 3 Jahre, wo sie jedes Jahr 50'000 Stutz bekommen vom Verein, nur dass der Spieler dort bleibt. Das sind die Sachen, die man ansetzen müsste. Aber da braucht es natürlich Leute, die im Fußball rauskommen, die überhaupt etwas von diesem Business verstehen, um so Auflagen überhaupt zu machen, die am Fußball eigentlich auch wieder gut tun und wo auch Fußballclubs sicher nicht abgeneigt werden. Also es gibt ja sicher andere Sachen, die man ansetzen müsste, wenn man will sagen, in diesem Fußball wird Geld aus dem Fenster geschleudert und wir sind gegen das. Wir wollen den Sport wieder sportlicher machen. Oder ja, es ist. Es, zum Teil verdienen die Leute im Fußball ungerechtfertigt viel Geld. Aber das sind nicht die Schweizer Super League-Spieler. Das sind wirklich nicht Spieler. Das sind zum Teil Berater. Das sind zum Teil vielleicht auch irgendwelche andere Leute, die noch irgendwie mitmischeln. Es ist so ein kompliziertes Business, oder? Und da kannst du nicht einfach sagen, der Spieler ist jetzt schuld und der muss jetzt verzichten auf 20% vom Lohn, weil genau der Spieler, der auf 20% vom Lohn verzichtet, auf den ist eigentlich der Club nachher angewiesen, dass er vielleicht auch wieder eine Transfersumme reinholt. Also bei so vielen Spielern macht ja eigentlich der Club einen guten, indem er ihn vielleicht für 5 Millionen verkauft, aber der Spieler hat vielleicht in den 3 Jahren, die er bei IB gespielt hat, nur insgesamt 1,5 Millionen verdient. Also haben sie eigentlich ein riesiges Geschäft gemacht mit dem Spieler. Und nachher dem Spieler sagen, der 1,5 Millionen verdient in 3 Jahren, ist jetzt ein sehr hoher Betrag, sagen, du musst auch noch auf 20% verzichten, damit wir noch einen höheren Gewinn machen können und damit du uns eigentlich, damit du uns noch weniger kostet und wir dich ja, sozusagen dann halt 4 Millionen Gewinn machen, anstatt nur 3,5, ist einfach der falsche Ansatz.
Ich bin sehr bei dir, Kai, was es mit der Komplexität auf sich hat. Ich finde ein bisschen, es gibt jetzt durchaus auch Spieler in der Schweiz, die eher genug verdienen und nicht zu wenig, aber das ist ja nicht das Thema jetzt. Ich glaube, das mit der Komplexität ist natürlich ist sehr ein interessanter Faktor. Gestern haben in einem SRF-Beitrag der Matthias Ebischer von der SP eben und der Christian Wasserfall von der FDP, wenn ich mich dir
genau,
ja, geredet. Und haben sich da schön vor der Kamera postiert und mehr oder weniger kompetent die Kompetenz gemimt, aber ehrlicherweise haben sie einfach überhaupt keinen Plan von diesem Business. Und jetzt sind wir bei einem Problem. Es ist ein relativ komplexes Business. Es mischen sehr viele Leute rein. Es geht um sehr viel Geld. Es gibt verschiedene Währungen. Es gibt verschiedenste Interessen und so weiter. Jetzt müsste sich der Fußball natürlich so fest entblößen, dass man kann sagen, oh, okay, da werden die Beträge gesprochen und verschickt und da ist eigentlich das Problem. Aber dazu ist der Fußball ja auch nicht bereit. Also es ist wie so, die Politik versucht so ein bisschen, aber hat eigentlich keine Ahnung und der Fußball weiss das, aber der Fußball will sich da nicht ganz entblößen und so hat man einfach ein wahnsinniges Durcheinander.
Aus meiner Sicht gibt es eben auch ein Problem mit dieser ganzen Geschichte und das sind die fehlenden Zuschauer. Und das, da können Club wirklich nichts dafür. Und wenn die Club, wenn man denen ganz einen wesentlichen Bestandteil von ihren Zuschauern, von ihren Einnahmen, die sie haben, und das sind nun einmal Zuschauer im Schweizer Fußball, wenn man ihnen die wegnimmt, dann sollen wir ihnen auch helfen. Also das ist, ich bleibe dabei, der Schweizer Fußball hat ein Anrecht auf staatliche Unterstützungen, wie alle anderen Betriebe in der Schweiz das auch haben. Ich wünschte mir einfach, ich sage das nochmal, ich wünschte mir einfach, dass die behördlichen Auflagen ein bisschen humaner sind und weniger papiertiger produzieren. Und wenn die Schweizer Club, vielleicht mit 1, 2, 3 Ausnahmen, wo's die Löhne deutlich über dem Durchschnitt sind, die vernünftige Wirtschaft nicht so fantastisch oder so absurd, wie man da immer den Eindruck hat, weil man im Fußball doch sehr dazu neigt, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und alles in einen Topf hineinrührt und immer das Gefühl hat, wenn in England einer 1 Million verdient im Monat, dann verdient er das in der Schweiz auch. Das ist einfach nun einmal nicht so. Und wenn der Kai in einer von seinen letzten Sendungen oder einer von den letzten Sendungen gesagt hat, dass ein Durchschnittslohn von 148'000 Franken im Jahr, dass das keinem Grossverdiener entspricht, dann stimmt das natürlich auch in Bezug auf den Fußball. Man muss immer das sehen. Es ist selbstverständlich nicht in Bezug oder im Vergleich mit einer Verkäuferin irgendwo oder bei einem Arbeiter oder von mir aus auch bei einem Journalist. Aber Aber mit dem Schweizer Fußballstaat im internationalen Vergleich, das ist das, was auch Samuel angesprochen hat. Und wenn du im internationalen Vergleich nur ein bisschen eine Rolle spielen, dann hast du halt einen gewissen Zwang zum Löhnen zu zahlen, dass du einigermaßen vernünftige Spieler hast. Das ist mal jetzt meine Erklärung dazu. Die ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen zu lang gewesen und zu wirr, aber es ist, ich bleibe dabei.
Nein, es ist okay. Ich sage nur, nochmal zurück zu der Komplexität. Ich meine, es ist halt, es gibt einfach Sachen, die so schwer messbar sind, so schwer kontrollierbar sind. Beispiel FC Sion, wo im Kader in der Vorrunde etwa 4 oder 5 Aussenverteidiger hat. Und jetzt hat man über den Winter gemerkt, oh, die sind so ein bisschen durchschnittlich oder gar unterdurchschnittlich. Und jetzt holen wir von Juventus den jungen Brasilianer Wesley, der jetzt 2 hervorragende Matches gemacht hat. Okay, das ist jetzt so die Ausgangslage. Man investiert jetzt nochmal, man übernimmt wahrscheinlich den Monatslohn, der nicht sehr tief wird sein. Und wie rechtfertige ich das jetzt, wenn ich da Staatsgelder beziehe. Also ich habe übrigens auch noch einheimische Aussenverteidiger im Kader, ich habe mehr als genügend Aussenverteidiger im Kader, es reicht durchschnittlich für in der Liga irgendwie zu bestehen, aber ich will ein bisschen mehr und hole jetzt nochmal einen. Und in dem Moment, wo ich Staatsgelder beziehe, ist das halt irgendwo durch den moralischen Konflikt und dann einen ganzen moralischen Konflikt, den es in diesem System jetzt gibt, dann entgeht man einfach nicht. Es ist
nicht so einfach. Man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt schaut, von 9, die haben dürfen beziehen aus der Superliga, haben 3 bezogen. Und wir können da, also 2 sind schon bekannt, weil die das auch im Vorfeld schon gesagt haben, dass sie das werden machen. Das ist der FC Basel, wo das im Vorfeld gesagt hat, wo im Regionaljournal Basel das auch bestätigt hat, jetzt am Montag, dass er eingegeben hat. Es ist der FC Zürich, wo das auch im Vorfeld angekündigt hat, dass er wird eingeben. Und Thomas, du kannst mit Trommelwirbel exklusiv in der dritten Halbzeit verkünden, wer der dritte Club ist.
Das ist Samuel, sein geliebten FC Sion.
Das ist der FC Sion. Und jetzt könnte man ja, wenn man auf den Aktienmarkt geht, Kai, könnte man vielleicht sagen, sind das vielleicht gerade die 3, sind ja Aktiengesellschaften, die die Wertkorrekturen sowieso vornehmen in ihrem Kader. Also die sind überbewertet, ihr Kader ist zu teuer, die hätten eh müssen sparen. Und darum können sie die Vorgabe, die ja eben die Clubs so empfindlich trifft, nämlich die 20% Lohnreduktion von der durchschnittlichen Lohnsumme von all diesen Spielern, die über 148'200 Franken im Jahr verdienen, auch machen. Und die anderen haben vielleicht zahlen vielleicht genauso viel, wie ihre Spieler wert sind.
Ja, also ich denke mal, vor allem bei Basel stimmt das natürlich, dass sie halt sowieso haben wollen sparen und das Kader verkleinert haben in den letzten paar Jahren und wahrscheinlich nicht mehr die Löhne zahlen, wie wo Serienmeister geworden sind. Bei SIA und beim FCZ, das sind einfach 2 Vereine, wo man schon ganz klar muss sagen, dass dort die Präsidenten jahrelang Geld eingeschossen haben, weil sie vielleicht auch nicht so viele Zuschauer haben wie jetzt Basel oder auch europäisch nicht ganz so erfolgreich sind. Das sind Präsidenten, die jahrelang Geld eingeschossen haben, das aus ihrem eigenen Sack eigentlich finanziert haben, auch die höheren Löhne. Und jetzt haben sie einfach ein Jahr lang 0 Einnahmen sozusagen. Also ein bisschen Fernsehgeld, aber das ist ja nichts. Und ja, das ist ja logisch, dass sie jetzt auch sagen, ja, wir können nicht mehr so viel die ganze Zeit einschiessen und wir brauchen jetzt Unterstützung, weil sonst lohnt sich das überhaupt nicht mehr. Also das sind ja nicht die 2 Clubs, sind eigentlich Clubs, die jetzt extrem mit dem Geld um sich geschossen haben. Und wenn sie es gemacht haben, dann ist es halt wirklich aus dem eigenen Sack gekommen. Aber die Zuschauereinnahmen, die braucht es im Fußball, ohne die geht gar nichts. Und da findet sich kein Investor, der das über längere Zeit würde mittragen.
Ich habe am Freitag mit dem Gastantrag geredet und er hat mir gesagt, dass er das letzte Jahr 9,5 Millionen Franken verloren hat. Und man kann nicht sagen, ja, selber die Schuld, aber er hat natürlich sein Geschäftsmodell, sind Transfer. Und wenn noch kaum internationale Transfer stattfindet, weil natürlich vielleicht für die ganz Grossen, das ist wieder etwas anderes, aber wenn jetzt ein Spieler aus der Schweiz wie dazu mal der Gunja zu RB Leipzig für 20,5 Millionen Franken. Einige Transfer sind im Moment absolut illusorisch und mit dem Geld hat er sich sehr viel können finanzieren. Und jetzt hat er die ganz simple Argumentation, wenn es schon mal etwas gibt, vom Staat, dann wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht würde nehmen. Und sein Verlust, den er beziffert für ein Heimspiel, sind ungefähr 200'000 Franken.
Aber dann sind ja eigentlich sind ja 6 Clubs blöd.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Oder sie wollen sich nicht den Bedingungen unterwerfen, die der Staat stellt. Oder vielleicht die Vermutung, vielleicht geht es, pfeifen sie noch nicht zum allerletzten Loch aus, um sich ein bisschen plakativ zu sagen, dass sie dazu gezwungen wären.
Ja, aber es ist ja rechtlich nicht möglich. Irgendwie. Also, du kannst ja nicht mit in der Saison sagen, all deine Spieler, die mehr als 148'000 verdienen, ja, jetzt müssen sie wieder auf 20% verzichten. Also ein Großteil der Super League-Spieler hat ja schon im letzten Sommer auf 20% verzichtet für ein paar Monate und jetzt muss schon wieder, obwohl sie eigentlich wirklich absolut nichts dafür können und eigentlich überhaupt keine Garantie haben, dass überhaupt der nächste Vertrag verlängert wird. Also wenn jetzt einem sein Vertrag im Sommer ausläuft oder im Sommer drauf, dann halt, also was hat er für eine Motivation, sein Gehalt runterzufahren, 20%, wenn er ja in eineinhalb Jahr oder in einem halben Jahr könnte arbeitslos sein und nachher sowieso müsste vom Staat leben oder vom RAF. Also das verstehe ich nicht. Es ist gar nicht rechtlich möglich, jetzt all die Gehälter runterzustufen. Weil als Fußballer weißt du nie, verletzt dich und auf einmal ist deine Karriere vorbei und nachher musst du ja gleich nachher zum Staat gehen oder aufs RAF gehen und dort Gelder beantragen. Also ich verstehe nicht, was der Staat davon hat, wenn man 20%, wenn Fußballer 20% weniger verdienen. Sie haben erstens mal weniger
Steuern.
Also wenn jetzt ich in einem Dorf wohne und ich habe da zwei Fußballer im Dorf, dann bin ich ja froh, wenn die 20% mehr verdienen. Dann zahlen sie 20% mehr Steuern oder nicht gerade, ja, vielleicht ja doch auch 20% mehr Steuern. Also es macht ja null Sinn, wenn der Staat würde sagen, okay, wenn ihr in den nächsten 5 Jahren mehr Transfereinnahmen habt als irgendeine X-Belege bei Summe 10 Millionen, dann müsst ihr einen Teil wieder zurückzahlen oder alles wieder zurückzahlen oder 20 Millionen. Dann, das würde für mich Sinn machen, dann hätte ja der Staat etwas davon. Aber so verliert der Staat, der Spieler und schlussendlich auch der Club. Also es gibt auch keinen Gewinner mit dieser Auslegeordnung.
Der Constantin ist ein interessantes Beispiel. Er war damals im März der allererste, der Kurzarbeit beantragt hat. Und es ist tatsächlich so, dass er einfach ein relativ schneller Deicher ist. Und er hat auch damals sofort gesagt, hey, ich muss die Grosslohnbezüger loswerden. Hat er sofort gemacht, der Kurzarbeit nicht akzeptiert hat. Das war Alex Song, ehemaliger Barcelona-Spieler, Sedou Doumbia, Ermir Lenjani, Baitim Kasami und so weiter. Die sind dann gerade... Entschuldigung, jetzt habe ich nicht verstanden.
Johann Tschuru.
Genau, Johann Tschuru, ehemaliger Nationalspieler, die haben das nicht akzeptiert, sind entlassen worden, rechtens absolut. Und dann ist der Konstantin einmal die Grosslohnbezüger schon los gewesen. Und das hilft natürlich jetzt. Und der FCB hat das Gleiche gemacht. Er hat Marcel Koller, Travo Kuzmanovic und so weiter.
Hat die Regeln auslaufen.
Genau, also mit dem Kasami und Sion war es ähnlich gewesen. Also die Überlegung müssen wir natürlich schon machen. Und ich weiß nicht mehr, was bei den Lohnsummen jetzt aussieht, aber scheinbar ist das einfach machbar für die Clubs, dass die durchschnittliche Lohnsumme über den 148'000 kann um 20% gesenkt werden.
Wobei, eins muss man mal ganz klar, also mal präzisieren. Wenn es heisst, die über 148'000 Franken verdienen, müssen 20% verzichten. Das betrifft nur den Betrag über 148'000 Franken. Also das heisst, wenn es ein Beispiel gibt, hat einer 200'000, dann verliert er nicht 40'000 Franken. Dann verliert er nur die 20% auf die Differenz zwischen 148'000 und 200'000 Franken. Also das sind etwa 13'000 Franken, dann, die er verliert.
Und es muss auch nicht jeder verlieren, oder? Also es geht ja um den Schnitt von den Spielern, die oben drüber verdienen. Also man kann auch beim höchsten Bezüger mehr runtergehen und die weiter unten sind, nicht antasten oder so. Also da gibt es durchaus auch Möglichkeiten.
Eben darum ist Basel so ziemlich fein raus, wenn sie gewisse Lohnbezüger nicht mehr haben.
Meine Theorie ist ja, sie haben Rabraschi nur geholt, weil der, vielleicht haben sie dem, zahlen sie dem nur 150'000 und dann senkt dann natürlich der Schnitt. von denen, die übrigens
abgibt. Weil es sonst keinen Sinn macht, der Transfer.
Ja, also, ja.
Aber ich möchte noch etwas aufnehmen, was der Kai gesagt hat. Ich bin jetzt nicht der grosse Ökonom, aber es stimmt natürlich, was er antönt oder sagt. Und dass die Langzeitfolgen viel verheerender sind, wenn man nicht jetzt richtig hilft.
Du meinst?
Ich meine, wenn du jetzt den Leuten vernünftig hilfst, unbürokratisch hilfst, wenn die Leute können ihr Überleben sichern, ihre Existenz können sichern, ihren kleinen Betrieb, eine Schreinerei, ein Restaurant, ich weiss nicht was, dann hast du viel weniger Folgeschäden, denke ich mir, als wenn du so eine Bürokratie hast und die Leute verlumpen lässt. Und man kann das jeden Tag lesen von Leuten, die einfach irgendwann am Ende sind, wo ihr Altersguthaben schon angreifen. Also ihre Pensionskassen müssen angreifen. Ich weiss nicht, was das für Schäden sind, wenn dann jemand tatsächlich mal ins Pensionsalter kommt, wie da die Sozialwerke werden belastet sein. Also ich glaube, die Rechnung haben sich gewisse Leute möglicherweise noch nicht gemacht. Und wenn sie sie gemacht haben, dann haben sie sie grosszügig ignoriert.
Aber eben, also die Schweizer Superligisten sind ja offensichtlich, müssen sie ihre Pensionskassengelder noch nicht antasten, weil sonst hätten sie ja wahrscheinlich vielleicht schon auf die AFP-Gelder zurückgegriffen.
Was einfach ist, oder würde man das noch sagen, mit dem Sparen und es braucht Hilfe, der Thomas sagt, da stimme ich vollends zu. Es ist natürlich, du musst dich ja euch als Club, als Produkt in deiner Identifikation stärken in so einem Moment. Und für das brauchst du Geld. Beispiel FCZ. Wir holen der Cemaili. Ist eigentlich absolut unnötig. Man hat auf der Mittelachse mit Tom Joni und Kriesio eigentlich junge, gute Spieler, die man vielleicht irgendwann mal verkaufen kann. Aber man will ja euch Identität stiften. Über einen Cemaili, einen ehemaligen Spieler, ehemaligen Nationalspieler und so weiter, holt man wieder etwas rein, wo ja, so für den Bauch gut ist und für das Herz und Seele gut ist und wo vielleicht wieder ein bisschen Medienberichterstattung gibt. Und
ich wollte sagen, für uns ist es vor allem gut. Ich glaube, seit der Blair Cemaili im FCZ ist schon, ich glaube, nur noch Artikel über den Blair Cemaili geschrieben.
Und so funktioniert auch der Sport.
Wenn es nachher 1000 Zuschauer mehr im Stadion haben, wenn wieder Leute rein können, dann hat sich der Transfer auch schon wieder
gelohnt.
Also, oder und mit den Trikotverkäufen und alles. Es ist nicht einfach Geld zum Fenster rausgerührt. Das ist zum Teil von den Clubs auch wohl durchdacht. Und klar, es gibt manchmal Transfers, wo man sich fragt, warum hat man den geholt, wieso hat man so viel für den gezahlt. Der bringt ja seine Leistung nicht und vor allem in Sion ist das jetzt öfters der Fall gewesen, dass man Spieler verpflichtet hat, einfach nur wegen meinem Namen und dort wird
übrigens
sicher auch nicht...
Übrigens bei dir, wenn ich daran erinnere.
Ja, aber ich habe dort wenig verdient bei Sion. Ich habe dort sehr, sehr wenig verdient.
Aber auch nicht sehr gut gespielt, muss man sagen.
Ja, ich bin verletzt gewesen, gell? Ich bin verletzt gewesen.
Wie viele Trikots sind eigentlich abgesetzt worden, Kai? Hast du da Prozent gehabt?
Nein, das war bei mir ein anderer Fall. Man muss nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich bin dann noch ein faulen Äpfel.
Jeder Beziehung, oder was?
Kai, du hast schon wahnsinnig gelitten an dem Martini, oder? Also jedes Mal, wenn wir über Seiten schwätzen, eigentlich kommt der Nebel von Martini vor.
Ja, ich habe wirklich das Pech gehabt in meiner Karriere oder auch vielleicht habe ich das zu wenig intelligent gemacht, dass ich nach Basel nur in Problemclubs reingekommen bin. Ja, jetzt mit Ausnahme noch vom FCZ, wobei das ein Problemclub war, sind abgestiegen. Dort war auch ein grosser Umbruch da gewesen. Aber das hat meine Karriere dann schon auch nicht... hat meiner Karriere sicher nicht gut getan. Und ja, ich hatte dann auch sehr Mühe gehabt, auch familiäre Probleme, die Mutter ist gestorben. Also ich habe dann auch irgendwo durch eine gewisse Motivation für den Fußball verloren und habe dann schon langsam damit angefangen abschliessen. Und darum kann man jetzt nicht von einer glücklichen Rückkehr in die Schweiz reden, auch wenn ich nochmal aufgestiegen bin. Und ja. Das ist so ein bisschen zusammengefasst. Auf Martini angesprochen. Ja, logisch habe ich mich dort nicht wohl gefühlt und weg von der Familie irgendwo im Tal.
Es hat wunderbare Museen in Martini.
Schlechte Trainingsbedingungen. Ja, Chaos-Club war es für mich. Und das hat mir in dieser Situation sicher nicht gut getan, weil ich sowieso auch ein bisschen dort aus einer schwierigen Phase privat gekommen bin.
Finde ich aber ein bisschen eine kleine Scheinheilung gehabt. Ich meine, du kannst ja, wenn du zu Fulham gehst, wo wahrscheinlich einen guten Vertrag hast, und zurück in die Schweiz, weil du ja zu Aarau oder St. Gallen gehst, da hättest du mit Sicherheit mehr Ruhe und mehr Betreuung gehabt, aber wahrscheinlich schlussendlich ein paar Spesen weniger. Kann ich
Nein. Ganz, also ich habe dort wirklich nicht viel verdient, weil ich bin von Fulham ausgezahlt worden. Also ich habe eigentlich ich habe einen Club gesucht. Ich habe mich dort auch angeboten, zum Beispiel GC. Ich habe gesagt, ich komme gratis für ein halbes Jahr. Also ich habe eigentlich nur eine Trainingsgelegenheit gesucht für ein halbes Jahr. Und das Transferfenster war kurz vor dem Zugang gewesen. Und am letzten Tag war Sion die einzige Option gewesen, die ich hatte. Sie haben mir einen 2,5-Jahres-Vertrag angeboten. Dann habe ich gesagt, schau, ich komme, aber nur für ein halbes Jahr. Dafür müssen wir nur die Hälfte vom Geld zahlen, was wir eigentlich angeboten haben. Und wenn er mich immer noch wendet und wenn es mir gefällt in einem halben Jahr, dann, können wir, also dann haben wir eine Option auf Verlängerung und die Option ist nachher beides, also ist nicht eingelöst worden von Sio, weil ich immer nur verletzt gewesen bin. Und ja, wenn ich gespielt habe. Also das ist, hat nichts mit Scheinheiligkeit zu tun. Ich habe dort wirklich einfach einen Club gebraucht und Sio, da bin ich am Konstantin auch dankbar, dass er mir das ermöglicht hat damals und auch auf mich eingegangen ist, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich da glücklich bin, ich will nur ein halbes Jahr kommen. Und das war für mich so okay gewesen. Ich bin dort einfach nicht glücklich geworden. Das ist jetzt nicht nur am Konstantin gelegen, oder es ist vor allem sicher auch an mir gelegen, weil ich dort schwierige Phasen hatte. Also unter anderen Umständen hätte ich mich vielleicht im Wallis auch wohl gefühlt und hätte vielleicht auch können realisieren, keine Ahnung. Aber so in dieser Kombination ist das einfach nicht möglich gewesen.
Also jetzt haben wir gerade einen faszinierenden Einblick in die Transferwelt vom Kai Foser bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, schaffen wir jetzt irgendwie den Rückweg wieder?
Ja, wir sind ja eh durch gewesen. Wenn wir noch ein bisschen über Fußball reden.
Also lasst uns doch noch ein bisschen über Fußball schwätzen.
Ich glaube, die Spieler sind auf dem Platz. Ich habe es klar in der Kabine gesagt, was ich verlange, zweite Halbzeit. Und das ist am Anfang nicht passiert worden. Aber ich glaube, die Verantwortung müssen die Spieler auf dem Platz nehmen. Die Leidenschaft, Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft, das muss jeder. Das kann nicht immer der Trainer pushen. Ja, heisst es dann plötzlich, der Trainer pusht mich immer? Das, ja. Also es liegt auch innen, die Verantwortung übernehmen.
Der Giacos Forza leicht angesührt nach dem 2-2 vom FCB gegen den grossen FC Sion. Er war für einmal gar nicht 10 gesehen, sonst ist ja das Vorzeichen immer alles positiv und hauptsächlich alle sind gesund. Aber
dann das Gefühl. Ja, dann hätte er das noch gesagt, ohne Komma und Kurve.
Ja, also ziemlich geradeaus, ja.
Ja, er hat das für sich in Anspruch genommen, dass er jetzt ohne Komma und Kurve gesagt.
Aha, okay.
So.
Aha, es ist ja ohne Komma und Kurve übergekommen, ja, das stimmt.
Ja, er hat ja recht. Ja. Er hat ja recht, er kann ja wirklich durchaus die Spieler auch mal in die Verantwortung nehmen, öffentlich in die Verantwortung nehmen. Er hat, wie du das gesagt hast, er ist ja genug Zen-Buddhist gewesen und hat auf Esoterik gemacht, wenn es um das gegangen ist. Die Hauptsache, eben alle sind gesund und die Welt ist rund und die Welt ist schön und die Kugeln ist rund. Jetzt macht er halt mal ein bisschen Druck auf die Spieler. So what? Was soll es? Es ist absolut in Ordnung, wenn er das vielleicht auch mal macht, weil vielleicht hat es jetzt auch immer mal den Nuki rausgehauen.
Ja, und es ist ja nicht das erste Mal, wo der FCB jetzt nach der Pause abgebaut hat, auch in dem Jahr, also gegen Zürich haben sie auch abgebaut. Und irgendwo musst du die Leute dann vielleicht schon mal wachrütteln und halt mal sagen, hey, wieso können wir nicht einfach nach der Pause sogar noch mal mehr Gas geben als in der ersten Halbzeit, gerade am Anfang, um gerade noch mal zeigen, wer der Chef auf dem Platz ist? Das ist für mich natürlich in dieser Situation auch unverständlich. Aber ja, also, das braucht es auch, wie der Stocker dort reagiert hat in Lausanne. Und,
nein, sorry, das ist Folklore. Das finde ich
gut. Das muss manchmal auch mal raus. Der Frust muss vielleicht mal raus. Und man muss vielleicht auch mal sagen, hey, so geht es nicht weiter. Jetzt müssen wir halt noch mehr machen. Und das ist in Lausanne. Dort, ich glaube, der Stocker hat das wahrscheinlich auch in der Kabine dann so angesprochen. Und dann sind sie rausgekommen und logisch haben sie sich auch ein bisschen zurückdrängen lassen, aber sie sind aggressiv gewesen auf den Mann und was der Stocker gerannt ist in Lausanne und was er wirklich in den letzten Spielen rennt und wie viele Bälle er im eigenen 16er sogar erobert, das ist vorbildlich, oder? Und so ein Spieler dürfte mal auch so etwas sagen, finde ich. Und auch der Trainer natürlich.
Ja, der Trainer, er ist recht, ja. Was soll jetzt Folklore gewesen sein an dem, was der Stocker in Lausanne gesagt hat? Also er hat ja gesagt, es sei Wahnsinn, wie schlecht das sie sagen und eine Katastrophe und ich weiss nicht was.
Ja, ja, aber es ist irgendwie so ein bisschen, man stellt sich da immer selber gut dar vor den Medien, wenn man so selbstkritisch ist, dass man jetzt hier kann sagen, oh, wir sind ganz schlecht gewesen, okay, cool.
Und wenn er sagt, und wenn er irgendein Blabla rauslässt, wie die Spieler in 9 von 10 Fällen macht, sagt man, ja, ist ein Blabla.
Also wenn nein, das, ich kann doch das normal sagen, es ist einfach eine wahnsinnig theatralische Auftritt gewesen. Also,
aber ja, ich glaube, er war einfach emotional gewesen, aber es war nicht unbedingt theatralisch gewesen, wenn du so gefrustet bist und sagst, hey, wir rennen den Ball hinterher, wir sind irgendwie immer ein bisschen zu spät und wir kommen nicht irgendwie in unser Spiel rein, wir haben keinen Ballbesitz und so, was ist los? Dann bist du so gefrustet und kommst an ein Mikrofon an und dann spricht dich der Reporter darauf an, ja, ist nicht unbedingt so eine gute Leistung, also Lausanne ist eigentlich stärker und so, und dann sagt er, ja, hast absolut recht, ich habe auf dem Platz das Gefühl, wir kommen nicht im Zweikampf rein, kannst du das so sagen, aber wir spielen ja, katastrophal. Aber, weißt du, was ich meine? Das sind also schon Emotionen, das ist nicht theatralisch in meinen Augen.
Der Stocker ist ja ein überdurchschnittlich erfahrener, wahrscheinlich ein überdurchschnittlich kluger Spieler, der so ein bisschen die Mechanismen kennt. Und so etwas kann man sehr bewusst einsetzen. Ich meine, die Fußballer sind so gut geschult, dass genau in so emotionalen Momenten eben nicht ausrasten vor dem Mikrofon. Und wenn man so etwas macht, kann man einerseits vielleicht sogar die Mannschaft aufrütteln für den nächsten Match, aber als allererstes stellt man natürlich sich selber als kritischer Leader von der Mannschaft in ein Licht. Und das ist ein relativ einfacher Mechanismus. Bei euch kommt es jetzt alle wahnsinnig gut an, also hat der Stocker sein Ziel erreicht, aber ich würde da immer noch das zweite Mal drauf schauen.
Also währenddem, dass die euch da gestritten haben, habe ich das schnell runtergeladen, das können wir damit alle wissen, von was wir schwätzen.
Ja, es ist noch untertrieben. Sie sind viel, viel besser als wir. Ich finde, wir spielen eine Katastrophe. Sie sind nicht in den Zweikämpfen, sie sind nicht giftig, finden keine Lösungen und das nervt mich total. Und ich hoffe, dass wir dort eine andere 45 Minuten eine andere Einheit auf den Platz bringen, weil sonst müssen wir uns nicht fragen, wenn wir am Schluss nicht als Sieger vom Platz gehen.
Ja, also sag mal, ich komme jetzt nicht ganz raus bei dir, weil du bist doch sonst der, der irgendwie es noch gut findet, wenn so ein bisschen spezielle Spieler, so ein bisschen Emotionen auf dem Platz zeigen. Das gehört doch auch dazu.
Oder ja,
das ist doch so wie in Zweikampf reinrennen und 2 Meter hochfliegen und 17 Flickflacks machen und umeinander belfern und das ist doch... Oder?
Das ist okay. Ich sage nur in der Tonalität, mit dem Inhalt, es wirkt für mich einfach sehr aufgesetzt. Vielleicht täusche ich mich auch.
Du magst einfach die Spieler nicht, die vor dem Mikrofon stehen. Den Goalie wirfst du immer vor, die schleichen immer um das Mikrofon um, damit sie irgendetwas können sagen.
Nein, aber es ist sehr gut beobachtbar, wie gewisse Spieler viel vor das Mikrofon läufend und wie gewisse Spieler ihre Kommunikation so platzieren, dass es eben gewisse Wirkung hat. Und es ist ja so, der Stocker ist jetzt bei I3 beispielsweise und wahrscheinlich bei vielen anderen Leuten auch als der wie soll man sagen, als der wütige, emotionale Leader, der vorangeht und jetzt mal die Sachen beim Namen nennt, so kommt er jetzt an. Genau das hat er doch bezweckt. Das Problem ist, dass ihr drei halt einfach alle drei seid. Das ist so ein bisschen, ich glaube es einfach
aber,
nicht.
Aber er ist es eben auch. Er ist es eben auch, Samuel. Er ist wirklich der emotionale Leader und er kann die Spieler wachrütteln. Und er ist für mich wirklich ein absoluter Leader. Das war ja schon, als ich dort war, obwohl er nicht unbedingt jetzt ein Captain war oder ein anderer Leader auf dem Platz war, der noch ein bisschen erfahrener war. Aber er ist einer, der die Mannschaft wachrütteln kann. Und das hat er auch vom Streller gelernt und vom Alex Frey. Die sind auch mal in der Pause angestanden vor der Mannschaft oder auch mal vor ein Mikrofon angestanden und haben gesagt, wir spielen den absoluten Bull. Punkt zusammen, oder? Und das braucht es manchmal. Es bringt nichts, wenn man einfach immer dann sagt, ja, es ist okay, wir stehen einigermaßen, wir müssen in der zweiten Halbzeit mehr geben. Ja, okay, das ist einfach irgendeine Phrase wieder. Und dann kannst du doch einmal die Sachen beim Namen nennen und das musst du dann aber auch in der Kabine machen, logisch. Aber das macht er auch, das weiss ich.
Ich habe es einfach höchst amüsant gefunden, der ganze Auftritt. Es war wirklich eine Unterhaltung. Weißt,
aber Folklore, wenn ich, hast du ja gesagt.
Ja, wenn ich jetzt den Goalie von Servet nehme, den Jeremy Frick, wo nach dem Match in Luzern, wo Servet 3-0 verliert, geht von Schiedsrichterskandal reden wie immer in der Schweiz. Ich meine, das ist jetzt Blödsinn pur. Der wäre jetzt gescheiter ums Mikrofon rumgelaufen, wenn er so einen Blödsinn rauslassen. Wenn nach dem Auftritt von Servet in Luzern, wo einer von den, in der zweiten Halbzeit, für mich, vielleicht ist es jetzt ein bisschen übertrieben, aber einer der beschämendsten war, die ich diese Saison gesehen habe. Ich meine, was sich die Servet-Spieler erlaubt haben an Foul, eigentlich müssten vier Spieler von Luzern vom Platz fliegen. Vier, nicht einer.
Also von Servet?
Von Servet, ja. Vier von Servet müssten vom Platz fliegen. Und hat nur einen rausgestellt. Und nachher geht der Spieler von Genf geht über den Schiedsrichter herziehen und sich redet von Schiedsrichter-Skandal. Das ist der Skandal.
Aber das ist eine ehrliche Emotion.
Wenn der Valentin Stocker ist, keine ehrliche Emotion. Das ist beim Valentin Stocker ist es einstudiert. Das ist der
zielorientiert. Das ist vor allem der Frick, das ist absolut nicht im Sinn vom Fußball, was er dort macht.
Ja, absolut.
Eine riesige Scheissleistung abliefern und nachher über den Schiedsrichter herziehen.
Genau, also völlig daneben.
Das macht den Fußball kaputt, so Aussagen. Man sieht es bei St. Gallen, wie jetzt der VAR immer zögert und nicht eingreift. Stocker muss gestern einen ganz klaren Penalty bekommen, wenn man es auf den Bildern sieht. Ist ein absolutes Foul. Also wenn ich im Stocker seine Schuhe gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einen dreifachen Bänderriss und würde sechs Wochen ausfallen und die Ambulanz wäre vor dem Stadion gestanden.
Was hat der Stocker nachher gemacht? Als Antwort?
Er hat einen umgehauen, das ist eben genau. Richtig. Und er ist nach dem Match nicht vor das Mikrofon gestanden und hat gesagt, ja, der Schiri ist eine Katastrophe, was haben wir eigentlich da war und so weiter und blablabla. Bla, bla.
Wann war das bei Servet, wo der Stocker auf den Schiri los ist? Also nicht vergessen. Ihr seid alle irgendwie viel zu weit mit der Heiligsprechung von Valentin Stocker. Ich will nur sagen, Jeremy Frick, klar, Marius Müller war auch so ein Beispiel, wo sich der Schiedsrichter beklagt. Das ist völliger Blödsinn, das ist frech, das brauchen wir überhaupt nicht. Aber das meine ich mit, die sind wirklich sauer. Die gehen vor das Mick und lehnen raus. So. Und ich glaube, beim Valentin Stocker im Lausanne-Match ist es sehr kalkuliert.
Also, lasst uns ein Schleifchen um den Valentin Stocker machen. Wahrscheinlich hat der Jeremy Frick gemeint, er bekam auch so einen schönen Hip-Hop-Song von mir, wenn er über den Schiedsrichter ablädert. Aber da ist diese Woche leider schon jemand anders vergeben worden. Das kommt dann am Ende der Sendung.
Jetzt bist du ein bisschen auf Abwägen, lieber Samuel, mit der Argumentation, muss ich sagen.
Ich finde das schön, Thomas, wie du mein Abklemmen vom Thema einfach ignorierst und dann einfach nochmal zurückkommst.
Ja, so bin ich, so grosszügig bin ich.
Was wollen wir noch? Es tut mir ein bisschen leid für die IB-Fans. Also erstens ist der Dominik nicht da und zweitens ist es einfach so furchtbar langweilig, was die Young Boys abliefern. Schießt einmal, da kann der Enzome nicht shooten, dann macht halt der Sibacho einen Hattrick und dann shootet der Sibacho nicht, dann macht halt der Enzome einen Hattrick. Was soll man da noch sagen? Ich meine, jetzt sind es 10 Punkte, ein Spiel weniger, also am Mittwoch sind es dann 13 Punkte auf der FCB.
IB spielt im Moment in einer anderen Liga. Also die haben eine Breite, eben, da kann reinkommen, wer will. Und die spielen das so gut, sind immer in den Zwischenräumen anspielbar, sind so flexibel, die können über Flanken zu Goal kommen, durch die Mitte mit Weitschuss, Kombinationsspiel, zwei Top-Stürmer in der Reihe. Der Eliano, der eine Granate ist, der überragend spielt. Also die sind fast nicht zu stoppen im Moment. Und das war auch bezeichnend. Also ich habe das Spiel auch gegen den FCZ geschaut und gegen Lausanne auch einen Teil. Da hatte ich manchmal zeitweise das Gefühl, da spielt Manchester City gegen den FCZ. Also so dominant auftreten und wirklich klasse.
Ich habe schon anfangs so gesagt, dass IB, das ist eine andere Sportart, die betreiben. Und ich finde das Beispiel Sandro Lauber so interessant. Also du bist so lange verletzt, fast 2 Jahre, wenn ich mich da richtig erinnere. Und du holst dir allein im Training mit der grossen, sehr kompetitiven, athletisch wahnsinnig starken Gruppe, holst du dir so eine Form, dass du 0, plötzlich bist du parat und spielst die anderen Mittelfeldspieler von der Super League einfach an die Wand. Und du hast vor 2 Jahren nicht gespielt und hast dich nur via Training mit deinen Kollegen. Aber das Training muss anscheinend so gut sein, dass es mehr bringt als irgendwelche Spielpraxis gegen den FC St. Gallen oder den FC Luzern.
Der Dominik hat einen sehr schönen Bericht geschrieben über den Sandro Lauper und wie er zurückgekommen ist und über die Verletzung. Ich glaube, der Spieler selber ist jetzt nicht der, der dir irgendwie das Material liefert für 15'000 Zeichen, aber er hat mit dem Athletiktrainer geschwätzt, er hat vor allem mit der Mutter geschwätzt, die sehr emotional erzählt hat, wie das war, weil er hat sich ja das Kreuzband gerissen, wo IB Meister geworden ist in diesem Match. Und alle rundum haben gejubelt und sie gekühlt. Und er hat auch mit dem Arzt geredet, der ihn operiert hat. Und man weiss jetzt auch, welches Körperteil, wo abgeschnitten worden ist, als Kreuzbandersatz, weil er sich als Kreuzband zweimal gerissen hat. Es ist irgendwie bei uns auf den nationalen Medien nicht gelaufen, aber Berner Zeitung Bundleserinnen, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, lesen das unbedingt. Recht cool. Und da weiss man auch, warum er so stark zurückkommt, weil er hat sich offensichtlich, erstens mal scheint er sich da überhaupt keine grossen Gedanken zu machen über Vergangenheit, Zukunft, irgendwas. Und zweitens hat er sich irgendwie zum Ziel gesetzt, noch besser zurückzukommen nach dem zweiten Kreuzbandriss als nach dem ersten. Also irgendwie,
ja, was jetzt ein bisschen flosskelig ist, aber ist schon gut.
Ja.
Ja, das machen wir alle immer, also dass wir noch stärker zurückkommen.
Das mache ich nicht, ich bleibe im Bett liegen und du mich selber bemitleiden, Samuel. Nach dem zweiten Podcast-Riss.
Wenn jetzt das IB so von einer anderen Welt ist und so eine andere Sportart betreibt, dann bin ich gespannt, was IB gegen Leverkusen macht.
Ja, die hauen sie weg.
Da bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, weil Leverkusen mit dem Trainer, den sie jetzt haben, das ist ja immer bei der gleichen Geschichte. Die haben immer einen Abwärtstrend, fangen gut an und dann kommen wir dann irgendwann mal in ein Loch rein. Ich bin wirklich sehr gespannt auf IB gegen Leverkusen, das muss ich sagen. Also ich gucke nicht gerade Geld schwarz vor dem Fernsehen, das muss ich auch sagen, aber ich habe gewisse Sympathie für IB, für das Auftreten von IB, für den Trainer, für den Sportchef. Also das ist, ja, das darf ich guten Gewissens sagen.
Also wir stellen fest, Thomas, St. Gallen und IB, oder? Das sind die.
Ja, IB, weil sie es einfach gut machen. Und St. Gallen, weil sie es auch gut machen. Sie haben jetzt ein bisschen Bass und vielleicht der Trainer, das eine oder andere, der zu viel über den Schiedsrichter wo er nicht wollte sagen und es gleich macht. Ja, gewisse Sympathie für gute Arbeit habe ich halt. Das ist so.
Wie herzig.
Da bin ich auch bei dir. Also St. Gallen macht trotzdem immer noch Freude. Die haben trotzdem eine gute Spielanlage und bleiben ihrer Linie treu und Spektakelspiel auch gegen Sion. Also das ist wirklich für mich eigentlich das interessanteste Spiel fast von der ganzen Saison. Also es hat mich wirklich vom Sofa gehauen und meine Freundin ist sogar auch noch aufgekumpelt, wo sie in den letzten Minuten noch ein Goal gibt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Sie ist überhaupt nicht Fußball. Der Hund ist im Moment nicht da. Aber also wirklich Spektakel liefert St. Gallen ab. Ich finde auch IB, die machen das beide sehr gut. Ich glaube, es ist eine Frage von der Zeit, bis St. Gallen wieder richtig Resultat heimbringt und wieder punktet. Aber sie dürfen sich natürlich nicht verlieren. Sie müssen wirklich ihrer Linie treu bleiben und dann kommt das gut.
Und dann hat ja Servet und Luzern, die haben ja den Doubleheader gehabt. Was bei Luzern das Problem ist, was ich gestern gedacht habe, so richtig verteidigen, wissen sie, glaube ich, nicht, wie es geht. Also sie haben natürlich auch das Problem, dass sie in der Innenverteidigung mit dem Schulz im Spiel im Moment, der kein gelernter Innenverteidiger ist. Aber hast du nicht einmal die Innenverteidigung von Luzern kritisiert, Kai? Und jetzt fehlen sie und jetzt sieht es aber schon deutlich schlechter aus, als dort, wo sie geschuttet haben.
Ja, es ist ja logisch, dass wahrscheinlich die besten zwei Innenverteidiger jetzt gespielt haben, den Grossteil der Saison. Also, sonst wäre es ja verkehrt und wenn die ausfallen, dann hast du natürlich einen Qualitätsverlust. Aber wir haben ja lange darüber geredet, dass die Offensive, dass sie zu viele Chancen kommen, aber die Chancen nicht machen. Aber sie haben eine der besten Offensiven in der Liga und sie machen, also sie kommen immer zu Chancen und haben eine spektakuläre Spielanlage und sehr gute Leute in der Offensive. Und in der Defensive sehe ich einfach innere Problemstellen dort. Und eben, die Innenverteidigung, klar, das sind die wichtigsten zwei Positionen in der Verteidigung. Die Aussenverteidiger gehören auch dazu. Da braucht es auch defensiv gute Spieler, die auch halt einfach mal beim Mann stehen, auch wenn man selber im Ballbesitz ist auf der anderen Seite und nachher die Angriffe gerade unterbindet. Oder? Aber definitiv ist bei Luzern, wie auch zum Beispiel bei Basel, sind Verteidigungen im Moment das Hauptproblem und nicht der Angriff.
Und Florian, ich meine, das ist schon noch wichtig und das weiss ich aus Erfahrung mit dem FC Sion. Auf einem sehr tiefen Level gibt es noch krasse Möglichkeiten von der Abstufung, was das Niveau betrifft. Also da ist gegen unten noch sehr viel offen.
Okay, und wenn wir noch schnell auf den FCZ schauen, hat irgendjemand den FCZ verfolgt, außer mir?
Ich finde einfach, irgendwo durch ist es ein sehr mutloser Auftritt gewesen, vor allem in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Vaduz.
Weißt du, was geheißen? Dass die zweite Halbzeit ja Banane war, das sieht man am Resultat, oder? Sie sind mit 1-0 Führung in Pause gegangen. Was mich vor allem gewundert hat, ich glaube, ich bin der einzige Journalist, der auf Vaduz gefahren ist, außer denen, die aus Liechtenstein gekommen sind. Und dann hatte ich also den Massimo Rizzo exklusiv nach dem Match. Und ich fand, die erste Halbzeit sei eigentlich super gewesen. Und in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, ich schaue zu einem Kaugummi, der in Zeitlupe irgendwie gezeigt wird, wie man ihn so auseinanderzieht. Also es war wahnsinnig langsam von beiden Mannschaften. Und das hat er auch super gefunden und die zweite dann noch nicht so gut. Wie hast du die erste gefunden?
Ich habe die erste nicht super gefunden. Also wenn ich als Trainer oder wenn ein Trainer, also das ist mein Verständnis, also wenn ich als FCZ-Spieler oder als Trainer oder was auch immer was auf Vaduz runtergehe, dann willst du doch dort einfach dominieren und dominant auftreten und nicht, ich meine, sie sind von Anfang an haben sie sich eigentlich zurückgezogen, kein Pressing aufgezogen, haben die Vaduzer spielen lassen, auch schon in der ersten Halbzeit, und das meine ich mit mutlos. Und das kommt vom Trainer aus. Ich meine, er hat eine riesige Chance bekommen jetzt als FC-Trainer, hat die genützt im ersten Halbjahr, super Arbeit gemacht, aber jetzt ist der Zeitpunkt da, um einfach mal auch mutig zu spielen, einfach einmal sagen, jetzt gehen wir auf Vaduz und jetzt sind wir nicht mehr der FCZ vor einem halben Jahr. Jetzt gehen wir dort gut pressen, gut Druck machen und spielen die an der Wand an. Das ist der Tabellenletzte. Und nachher jo, in der zweiten Halbzeit, das ist nachher die Folge davon. Wenn du dich nachher die ganze Zeit zurückgehen lässt, der Wind ist gegen dich, du lässt sie spielen, ja, dann kommst du die Goal über, dann musst du dich nicht verwundern. Klar, fällt ein Lasse so bei Echo und so weiter, aber das ist für mich wirklich falsch gecoacht. Auch, dass er zum Beispiel den Cemaili wieder von Anfang an bringt oder nicht in der Pause auswechselt und den Domcioni nicht von Anfang an bringt. Der Domcioni kommt rein gegen IB, riesen Selbstvertrauen, Mut, haut einen in den Winkel auf und am nächsten Spieltag kommst du 10 Minuten rein. Das ist doch nicht meritokratisch. Wieso hat jetzt ein Crash den Vorzug verdient vor einem Domcioni? Warum kannst du nicht sagen, okay, Cemaili, du hast ein Jahr lang gespielt, du hast super, das alles super gemacht, aber jetzt, ich muss dir die Pause geben, weil ich will nicht, dass du dich verletzt. Und wir haben einen Domcioni, der super trainiert, der super spielt. Jetzt gebe ich dem die Chance. Und nachher einfach mutig einmal sein. Und das fehlt mir bei ihm. Das ist vielleicht auch noch die Erfahrung. Den Schritt muss er vielleicht noch machen. Das kann er vielleicht auch, aber das muss wirklich zeitnah mal passieren. Weil, sonst
der Fehler hat er vorher gemacht. Das hat, ich weiss, Florian, wir haben das Anfang letzte Woche miteinander besprochen, wegen Cemaili. Und wir sind der Ansicht, er darf gegen IB nicht spielen, der Cemaili. Weil der Match in Vaduz wichtiger ist für den FCZ, weil er in IB... Eben, dann kannst du mit Cemaili spielen, verlierst du ja eh, hast ja grundsätzlich keine Chance. Also ist der Match im Vaduz wichtiger, dass du dort die 3 Punkte holst. Und dass er als Trainer...
Thomas, sorry, jetzt muss ich wirklich unterbrechen. Also wer von Sport eine Ahnung hat, wer selber Sport betreibt, der weiss, dass man das Spiel nicht einfach abschreibt. Und dann kann man irgendwelche
taktische Geplänke Entschuldigung, machen. Wenn ich weiss, wenn ich die körperliche Verfassung von Cemaili sehe... Die Trainer plagieren ja immer, ich bin tagtäglich mit dem Spieler zusammen, ich weiß, wie fit das die sind, ich habe ja meine Ärzte und meine Beobachtungen und. Dann weiß ich, dass der Cemaili nicht 3 Matches in einer Woche kann machen kann. Also, gar nicht, ich habe ja ein, Entschuldigung Samuel, ich habe ein funktionierendes Duo gehabt. Mit Domcioni und Dumbia im zentralen Mittelfeld. Dann lasse ich den Cemaili draussen, gebe ihm die Pause, die er braucht. Der braucht eine Woche zwischen dem Match.
Und aber sorry, jetzt muss ich wirklich... Jetzt
ich weiss, dass du es anders siehst.
Und Thomas... Nein, anders gesehen. Ich weiss, dass
ich es gar nicht sehe. Jetzt kommt der Professor aus dem Wallis.
Nein, ich weiss, oder ich merke jetzt einfach hier, dass ihr anscheinend jeden Morgen, jeden Vormittag damit verbringt, auf Allmend draussen ins Training zu schauen. Also irgendwo müsst ihr wohl noch das Grundvertrauen haben in einen Staff vom FCZ, der kann einschätzen, ist der Cemaili im Grunde genommen einsatzfähig oder ist er es nicht? Also da finde ich sie dir mit einer Fernrohrsicht doch irgendwie nicht...
Hat doch nichts mit Fernrohrsicht zu tun, hat doch mit ganz normalen Erfahrungen zu tun, lieber Samuel.
Ja, schon. Ich finde, es hat weniger mit dem deutschen Mäuli zu tun, es hat auch überhaupt nicht mit dem Donjoni zu tun. Und der FCZ kann in der Superliga auch überhaupt niemand an der Wand spielen, weil sie dafür einfach zu wenig gut sind. Ich finde, es ist sehr ein natürlicher Prozess, der jetzt da eintritt. Ich meine, der FCZ ist schwach gestartet, Trainerentlassung, der Rizzo kommt, stabilisiert die Equipe, es geht nach vorne, sehr weit nach vorne sogar. Jetzt kommt der Cemaili, macht einen Wahnsinns-Match gegen den FCB auswärts. Und jetzt kommt in einer doch eher willkürlich funktionierenden Liga wie in der Schweiz auch beim FCZ einfach eine Phase von der Stagnation. Jetzt ist die Luft ein bisschen draussen, jetzt sind die Spieler ein bisschen müde, auch mental müde und jetzt verliert man halt gegen Vaduz. Es ist eine relativ natürliche Geschichte, wenn man eben kein Spitzenteam ist und der FCZ ist kein Spitzenteam.
Da gebe ich dir recht. Also das ist natürlich, aber genau in solchen Moment musst du dann eben den Mut haben und den Donjoni bringen und musst den Mut haben und sagen an Blerim Cemaili, auch wenn er spielen will und auch wenn er das Gefühl hat, er ist fit, musst du einfach sagen, look, du bist so wichtig für uns, wir brauchen dich die ganze Saison, ich will jetzt das nicht riskieren, drei Spiele in einer Woche ist definitiv eins zu viel, wir haben einen guten Mann auf der Bank mit dem Donjoni, der macht seine Sache sicher gut und dann gehst du mit einem Spielplan dort runter und sagst, wir pressen jetzt die Mannschaft 15 Minuten lang, die sind Tabellenletzte. Und egal, was daraus entsteht, ob wir ein Goal machen oder nicht, wir wollen zeigen, wer wir sind. Und wenn du das in der ersten Halbzeit nicht machst, okay, aber dann musst du es dann halt in der zweiten Halbzeit mal machen. Das hat er ja gegen die FCB auch erfolgreich gemacht. Dort sind sie aus der Pause rausgekommen, es ist 0-0 gestanden und sie haben gepresst und sie haben Druck gemacht. Und genau das habe ich jetzt vermisst gegen Vaduz, den Mut, zum sagen, jetzt gehen wir, jetzt machen wir die einfach. Wenn es nur 10 Minuten ist, voll Power, 10 Minuten toben da aus und dann merkst du, wenn einer müde ist, dann siehst du vielleicht, oh, Cemaili mag nicht mehr ins Pressing kommen, dann nimmst du ihn raus.
Ich glaube, sag mal nur, wenn du sagst, das ist so eine Fernrohrsicht von den zwei anderen. Ich habe jetzt jeden Match gesehen im Stadion vom Blerim Cemaili und es ist wirklich, ja, man hat schon in Vaduz schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass er einfach nicht mehr mag. Also das ist schon jedes...
Ja, aber es gibt doch Überlegungen. Also,
jeder Pressingversuch von ihm ist ein Loch in der Zürcher Hälfte. Es ist so. Und
er trabt einfach nur nach, auch gegen IB. Er ist defensiv, ist er wirklich in den letzten zwei Matchen...
Er ist einfach müde gewesen.
Ein Handicap für die Mannschaft. Und das siehst du als Trainer. Und dann sagst du, okay, du bist so wichtig für uns. Du hilfst uns im Moment vielleicht defensiv zu wenig. Bringe ich vielleicht nochmal einen Sechser rein oder bringe den Donjoni rein oder was auch immer, was du dich wieder erholen, du dich wieder ausruhen und dann kannst du wieder Vollgas geben.
Samuel, bist du allein mit deiner Meinung?
Ich bin sehr gerne allein, da habe ich überhaupt kein Problem damit.
Das ist mir schon klar als Wallis.
Ich habe mehr das Gefühl, dass der FCZ kann einschätzen, ob das physisch für den Blerim Cemaili möglich ist, gegen Vaduz zu spielen. Es ist sicher auch ein Plan, er braucht Spielpraxis, die holt er am besten jetzt und nicht erst in zwei Monaten. Und sorry, der letzte Match, den ich von Blerim Cemaili live gesehen habe, ist der, korrigiert mich, Achtelfinal von der Fußball-WM 2018 in Russland gewesen. Und da ist er doch auch schon genau gleich über den Platz trabt. Er hat einfach einen Trabschritt drauf und es sieht wahnsinnig nach einem Phlegma aus. Und so läuft er halt. Er läuft ja nie mehr schneller. Also,
nein, das stimmt nicht. Das stimmt jetzt nicht.
Also gegen Basel hat er sich in jeden Zweikampf hineingeworfen.
Ja, und in St. Gallen auch. Ich habe ihn doch gesehen gegen Basel und gegen St. Gallen. Und er ist schon ganz anders gelaufen als in der zweiten Halbzeit gegen IB und von Anfang an gegen Vaduz. Und was man muss sagen, und das ist wirklich, finde ich schade, und ich hoffe, es ist nicht schwerwiegend. Er hat, bevor er noch den Zweikampf verliert vor einem entscheidenden 3-1, hat er schon angezeigt, dass er raus muss, weil er verletzt war. Und, man weiß bis jetzt noch nicht, was er hat.
Offenbar Adduktoren.
Weiss man es?
Ich habe es irgendwo gelesen, offenbar Adduktoren zählen.
Okay, das ist schön, dass das man noch einmal lesen kann, während sich der FCZ fragt, was er denn hat und keine Antwort bekommt.
Sehen wir dann, wer recht hat.
Also wer recht hat, ich weiß einfach nicht.
Okay. Nein, ob der FCZ oder Zeitung.
Aha, okay, gut.
Wo ich es gelesen habe.
Gut. Ja, also dann, wir sind über der Stunde drüber. Ich hoffe, ihr habt alle den Steffen Baumgart gelost. Letzte Woche oder nicht. Ich habe es nicht gehört. Der Hans Uli hat mir geschrieben, dass sie so schön war. Wir sollten doch das noch schnell thematisieren. Und ich habe das, ich mache es einfach als Rauswerfer jetzt aus unserem Podcast raus. Danke vielmals fürs Mitschwätzen, danke vielmals fürs Zuhören. In einer Woche macht es der Thomas. Gell, Thomas?
Wenn ich es bis dann nicht vergessen habe.
Ich bin dann im schönen Walmisch-Steyr
und läuft ein bisschen im Schnee umeinander. Und in zwei Wochen bin ich dann wieder zurück. Danke vielmals und hört auch dem Thomas rein, wenn er es nicht vergisst. Und da kommt der Steffen Baumgart, der Trainer von Paderborn, der nicht ganz einverstanden war mit einer Offside-Entscheidung im Deutschen Cup.
No, es ist keine Veränderung des Balles. Es ist keine Berührung des Balles und er rutscht durch. Es ist nur eine Vermutung und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann schwierig. So, und wir sehen, das ist eine Frechheit. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine absolute Frechheit. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das dann auch öffentlich mache. Langsam wird es lächerlich. Also ganz ehrlich, da muss man sich wundern, wenn wir jedes Mal darüber reden. Damit das klar ist, ich finde die Videoschiedsrichter richtig gut. Ich finde es wichtig, es macht viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen und sich das nicht anzugucken, das ist, was ich erwartet habe. Wenn er dann entscheidet, das ist so. Und ihr zu sagen, dass seine Wahrnehmung wichtiger ist als das, was dann gesagt wird. Also dann machen wir uns langsam lächerlich. Und da muss ich sagen, das ärgert mich. Das ärgert mich für meine Jungs, für die Leistung. Und das hat auch keiner verdient. Weil da machen wir uns zum Affen. Und das ist, ganz ehrlich, jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden, bevor mir wieder irgendeiner erklärt, wir müssen sauber und respektvoll miteinander umgehen. Weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit den Kleinen, denen wir wieder in den Arsch getreten haben. Das ist jedes Wochenende so. Ich kann doch nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen und dann sagen, heute machen wir es nicht und übermorgen machen wir es wieder. Weil da muss sich doch keiner wundern, wenn wir uns darüber aufregen. Oder diejenigen, die es dann betrifft. Also seien Sie mir nicht böse, wie sollen wir denn damit umgehen? Ich sage, hier ist ganz klar, für mich ist es eine ganz klare. Der Ball verändert nicht mal die Bewegung. Er ist nicht dran. Nicht dran. Und das können wir uns nicht angucken. Also bitte, wir stehen noch 7 Minuten, drehen uns den Arsch ab. Und dann so eine Entscheidung. Köln hat ganz klar gesagt, dass Abseits war. Und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. Ich glaube, dass Köln ganz klar gesagt hat, Abseitssituation gibt das doch nicht. So. Und dann erwarte ich, dass er sich das anguckt. Und sich das nicht anzugucken, finde ich viel frecher. Guck mal, wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung. Um Gottes Willen, aber nicht hinzugehen. Das geht hier gerade um 2 Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Wir kämpfen um jede Mühe Mark. Und dann kommt mir so einer so entgegen. Finde ich arrogant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, und ich habe ihm gesagt, seien Sie nicht böse, wenn ich die Szene sehe. Dann würde ich dann auch mal was dazu sagen, weil das geht mir irgendwann auf Zünder. Und jetzt sehen wir, dass er es nicht richtig gesehen hat. Also bitte. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ob ich einen Brief vom DFB kriege, weil ich mich etwas zu doll aufgeregt habe. Egal, weiter geht's.